Ram 2024
Updates. Tag 2. Servus Flo.
Ja, servus. Bist du auch so nervös? Also ich bin echt, muss ich sagen, nervöser als bei einer Live-Aufnahme, weil wir ja jetzt echt uncut sind. Aber das soll nicht das Thema da heute sein. Gehen wir gleich direkt rein, oder?
Ich bin komplett fertig mit den Nerven. Erstens, weil wir jetzt da aufnehmen und wir keinen Schnitt und keine Postproduktion haben. Und ich bin mehr aufgeregt, wie wenn ich einen Vortrag halte vor 500 Leuten, wirklich. Und andererseits, weil das Rennen so spannend ist, dass es absolut Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn.
Ja, ganz kurz, nachdem das noch ungewohnt ist und ein neues Format, wir reden täglich ein paar Minuten über SRAM und geben ein kurzes Update und hoffen, ein bisschen Expertise reinbringen zu können. Und deswegen gehen wir rein, oder?
Ja, Race Across America Update Tag 2 und wir haben die Vorgabe, wir sollten uns nicht über eine Viertelstunde hinaus bewegen und ich fürchte, das wird echt eine Challenge, weil ich könnte so viel erzählen. Wenn man jetzt schaut, wo die Leute gerade unterwegs sind, mir fallen zu jeder Location, zu jeder Gegend, fallen mir viele Geschichten ein, erstens von dem, was wir erlebt haben und auch von dem, was einfach dort früher noch passiert ist, vor meinen aktiven Teilnahmen. Aber gehen wir es vielleicht einfach der Reihe noch durch. Wir haben ja, weiterhin
fangen wir mal voran,
drei Spitzenreiter.
Ganz genau, das sind die gleichen wie gestern Abend. Da hat sich nichts getan. Die Abstände sind in einem ähnlichen Bereich. Also natürlich geht es da immer halbe Stunde, 40 Minuten auf und ab. Aber im Prinzip haben wir immer noch den Lukas Kaufmann in Führung beim letzten Checkpoint mit einem Tag und 19 Stunden.
Platz 2 ist Jimmy Ron aus Schweden und Platz 3 ist Dominik Meierhofer. Und dann ist einmal eine längere Lücke und dann kommen Klaus-Henning Schulke und Nicole Reist. Und an der Stelle, wir haben ja gestern viele von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen vorgestellt oder ein bisschen was dazu erzählt. Wir haben nichts vom Klaus-Henning Schulke erzählt und das möchte man irgendwie nachholen.
Genau, weil ich war sicher nicht der Einzige, der sich gefragt hat, okay, da steht Lukas Kaufmann, Team Kaufmann, Jimmy Ron, Team Jimmy Ron Ultra Cycling. Und dann steht da Klaus-Henning Schulke, Bottle Klaus. Was hat es damit aus sich? Und du hast, glaube ich, recherchiert und kannst uns das erklären.
Ja, also recherchieren habe ich nicht müssen. Ich hab's schon gewusst. Aber ich habe trotzdem noch was Großartiges gefunden, nämlich warum er den Namen Bottle Klaus bekommen hat. Und ich muss ja sagen, ich habe ein bisschen Kontakt gehabt mit seinem Betreuerteam. Wir haben uns da über ein paar Sachen unterhalten. Ein paar Fragen habe ich ein bisschen geholfen zu beantworten. Und der Klaus war letztes Jahr schon dabei, ist Zweiter geworden in der 50- bis 59-jährigen Wertung. Und heuer ist ein ganz klares Ziel zu gewinnen. Und Konkurrenz ist sehr stark. Zum Beispiel David Hasey war da in der gleichen Altersklasse, der schon richtig erfahrene Veteran ist. Und ja, der Bottle Klaus hat seinen Namen daher, weil er für das quasi berühmt worden ist, weil er beim Marathonlauf mit dabei war und den Spitzenläufern die Flaschen überreicht hat.
Vom Radl aus, oder?
Ja, vom Radl aus. Und da gibt es ein großartiges YouTube-Video und das habe ich mir rausgesucht und die Tonspur hergenommen. Und ich habe das jetzt versucht hochzuladen und ich komme mir gerade vor, wie, kannst du dich erinnern, TV Total früher, Stefan Raab, der hat sich Pult gehabt und hat immer die Knöpfe gedruckt und dann sind so lustige Einspieler gekommen.
So kommst du davor, ausschauen tust wie ein 14-jähriger Schüler, der sich nur mittelmäßig auf sein Referat vorbereitet hat und jetzt raus muss vor die Klasse. So wirkst du ein bisschen. Hoffentlich funktioniert es und lass dir die Technik jetzt nicht im Stich.
Also wer TV Total gecount hat, da hat es zum Beispiel den Puller-Alarm gegeben oder so ein Blödsinn. Und bei uns gibt es jetzt Bottle Klaus auf YouTube.
Ja, ich bin Klaus-Henning Schulke, bekannt seit 2018 als Bottle Klaus. Da hatte ich Eliud Kipchoge die Wasserflaschen übergeben bei seinem Weltrekord.
stretch. Okay there, being handed a bottle by a cyclist who celebrates the achievement. It is not as easy as it looks. It's something they practice in training, these elite athletes, grabbing that bottle at speed.
Seitdem bin ich in der Szene bekannt als Bottle Klaus, nehme den Namen auch gerne an, ist eine nette Anekdote. Ja, wir holen Eliud Kipchoge ab, also das ist für mich eine Riesenfreude, weil so einen Moment hat man nicht oft im Leben. Ich habe noch mal in meinem Schrank gekramt und habe tatsächlich noch sein Armschild von 2018 gefunden und dann auch noch seine Flasche von 2018 von der Verpflegung 22,8. Da hat er sie dann natürlich auf die Straße geschmissen. Ich habe sie kurz aufgehoben als nette Erinnerung und die steht bei mir auf meinem Ehrentisch für Eliud. Ich mache das seit 25 Jahren und das ist so herausgestochen. Dieses Ereignis 2018, 2:01:39, das ist schon der Hammer.
Ja, und hoffentlich kann er jetzt ein schönes Race Across America Jausenbrettel zu dieser Flasche dazustellen in seinen Trophäenschrank. Also wir bleiben jedenfalls dran. Also jetzt nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch das Damenrennen und die 50- bis 59-Jährigen werden wir auch weiterhin verfolgen.
Apropos Altersklasse, Valerio Zamboni, unser großer Liebling, ist auch ganz gut unterwegs und du ist heute, ich glaube es war auf Facebook, so ein Video aufgetaucht, hast du das gesehen, da hat er gerade Pause gemacht und ist irgendwo im Schatten gelegen und ist abgekühlt worden mit einem kühlen Eisbeutel oder so und da ist er gefragt worden, ob er gerade Schlafpause macht. Hast du das gesehen?
Nein, habe ich leider nicht. Ich kann nur sagen, der Zamboni hat nicht nur bei den Rennern, sondern auch im Training eigentlich immer eine Top-Crew. Also der lebt ja offiziell in Monaco und ist teilweise dort auf Runden unterwegs und lässt sich von ehemaligen Straßenprofis versorgen. Das heißt, er hat nichts auf seinem Radl dabei, aber immer einen ehemaligen Profi als quasi Wasserträger, der im Riegel reicht und Trinkflaschen reicht.
Ja, ich bin mit ihm einmal im Urlaub. Also für mich war es Urlaub. Ich habe ihn da besucht in Frankreich und wir sind eine Runde gefahren und da hat er auch, er hat quasi einen Mitarbeiter, der für ihn halt auch generell irgendwie so Büroarbeiten macht und so und für sein Business und auch beim Radlfahren ist er quasi eingeteilt, ihn zu begleiten und da hat er Müsliriegel und Bananen in seiner Rahmentasche gehabt und der Valero ist dann verpflegt worden unterwegs. Das war echt, echt genial. Aber jetzt zurück zu dem Video. Der Valero liegt im Schatten und auf die Frage hin, ob er gerade Schlafpause macht, sagt er, nein, kann er sich nicht leisten. Er ist nämlich too slow to sleep. Also er fährt nicht schnell genug, dass er sich Schlafpausen gönnen kann.
Man muss noch einmal dazu sagen, über 70 und die Karenzzeit selbst für die über 70-Jährigen ist dann schon richtig sportlich. Es sind 13 Tage, um das Rennen zu finishen und du hast sicher schon ausgerechnet, wie viele Kilometer er da am Tag fahren muss, damit sich das ausgeht.
Habe ich noch nicht, schaffe ich jetzt auch gerade nicht im Kopf, weil ich zu aufgeregt bin, aber das reichen wir morgen nach.
Oder du überspürst es jetzt ein bisschen und ich tipp's schnell ins Handy ein.
Hast du ein Handy und Laptop und alles Mögliche parallel offen zum...
Genau, es sind jetzt überschlagsmäßig checken. 380 Kilometer pro Tag, pro 24 Stunden für einen über 70-Jährigen, 13 Tage in Folge, um das zu finishen. Also das ist schon sportlich.
Absolut. Noch eine kleine Hintergrundgeschichte. Wir haben gestern schon erzählt, dass Congress irgendwie so ungefähr für die Spitzenleute nach 24 Stunden oder so oder vor 24 Stunden idealerweise erreicht wird. Da kommen dann die nächsten Anstiege. Und da war immer jahrelang dieser berühmte Pool, wo man sich abkühlen kann, wo viele Teilnehmer sich kurz erfrischen, die Crews haben dort immer kurz angehalten, sind verpflegt worden und da waren diese Bullshifters, ein Radlclub, die quasi diesen Pool aufgebaut haben, ein paar Tage lang und unter Anführungszeichen steht es auch auf der RAM-Seite, The Oasis in the Desert organisiert haben. Du kannst dich sicher daran erinnern, oder?
Genau, nicht nur den Pool, sondern auch, die haben das Motel dort angemietet oder zumindest Zimmer, da gab es die Möglichkeit, kurz in einen klimatisierten Raum zu gehen. Es gab eine Duschmöglichkeit und ein Klo. Also auch sehr unterschätztes Feature für die Crew. Ein richtiges, stehendes, sauberes Klo. Diese Oasis war großartig. Und du hast, glaube ich, also in den 4 Jahren, wo ich dabei war, nur ein einziges Mal deinen Kopf in den Pool hineingehalten, weil das war eben zu einer Zeit, wo es recht früh im Rennen und wo es also ein bisschen mit so Psychospielchen wirklich um jede Sekunde gegangen ist. Also da gerade die ersten 24, 36 Stunden wird wirklich versucht, so wenig Pausen und so wenig Stehzeiten wie möglich zu haben.
Ja, Freinacht-Zamboni war mein Motto immer, too fast to stop. aber die Geschichte ist, Lukas Kaufmann, die haben wirklich eine großartige Social-Media-Arbeit und berichten wirklich, wirklich gut. Und da hat man gesehen, er ist vom Zeitfahrradl aufs Bergradl umgestiegen. An dieser Stelle nur war das ein paar hundert Meter weiter an der Kreuzung, wo man dann links abbiegt in den ersten Anstieg. Und da ist mir die Geschichte eingefallen, dass es jetzt diesen Pool nicht mehr gibt. Und deswegen, bei uns war immer der Radwechsel quasi direkt am Pool. Und ich habe jetzt da nochmal nachgeschaut, ich kann mich erinnern, es ist irgendwann nämlich nicht mehr erlaubt worden. Und da war die Geschichte, dass dieses Motel verkauft wurde und der neue Besitzer steht da nicht mehr zur Verfügung, dass das dort gemacht werden darf. Und diese Poolshifters sind sogar in die Hall of Fame aufgenommen worden vom RAM und sind jetzt alle extrem traurig, dass quasi der neue Motelbesitzer das nicht mehr will, dass dort Pausen gemacht werden. Und jetzt haben sie traurigerweise quasi das Ganze beenden müssen. Jetzt gibt es diesen Pool nicht mehr und es gibt keine Abkühlung mehr und es müssen die Radlwechsel einfach am Straßenrand gemacht werden.
Ja, also die Aufnahme in die Hall of Fame völlig zu Recht. Also es gibt ganz viele Checkpoints oder Time Stations, heißen sie ja beim RAM, entlang der Strecke, die wirklich mit viel Liebe, mit viel Herzblut von Freiwilligen gestaltet werden, mit Pools, mit Essen, mit irgendwo ist einmal ein Ice Truck gestanden. Aber es gibt leider auch solche Geschichten und es gibt da diese eine Raststation, wo es explizit im RAM-Reglement drinsteht, auf gar keinen Fall, unter gar keinen Umständen dürfen Radfahrer auf diesem Rastplatz stehen bleiben. Also es gibt leider auch ein paar Punkte, wo man auf weniger Verständnis stößt mit so einem Rennen, aber dafür umso schöner dann die Timestations, die mit so viel Liebe und Herzblut gestaltet werden.
Ja, ich glaube, das steht sogar im Roadbook drinnen, oder? Das ist zwischen Timestation 2 und 3, da hat man diese Sanddünen und danach rechts ist so ein Rastplatz oder so eine Tankstelle oder so und da ist wirklich mit 3 Rufzeichen steht das drinnen, bitte nicht stehen bleiben, bitte ernst nehmen, bitte wirklich auf keinen Fall stehen bleiben. Der Besitzer ist ein bisschen irre und es ist echt gefährlich. Wenn der Typ durchdreht, dann hat man ein Problem.
Und als Europäer, wo man ja mit diesem losen Waffengebrauch in den USA, also wie ich das erste Mal jemanden gesehen habe, der wirklich eine Schusswaffe am Holster gehabt hat, da war ich wirklich komplett eingeschüchtert und dann nimmt man das natürlich ernst.
Ja. Was wir noch erzählen können, es wurde jetzt dann auch schon die Timestation Cottonwood erreicht und das ist, glaube ich, eine der aller schönsten Gegenden überhaupt. Da hat man zuerst so einen langen Anstieg, eine wunderschöne Abfahrt durch Jerome durch. Das ist so eine alte, ehrwürdige Stadt. Du kommst da wirklich vor wie im Wilden Westen. Und unten geht dann die Strecke jetzt wieder neu nach Sedona. Wir sind ja dann ab 2017 immer die Umleitung gefahren über Camp Verde Richtung Flagstaff. Und jetzt sind sie wieder zurück auf die Originalstrecke. Und allerdings ist es so, dass dort ein Shuttle-Service verpflichtend ist. Das heißt, die Straße ist recht eng. Deswegen mussten wir ja oft diese Umleitung fahren. Die war um, glaube ich, 150 Kilometer länger. Also echt beschwerlich. Und jetzt gibt es wieder die Originalroute. Aber weil die Straße dort so eng ist, muss man ins Auto einsteigen und diesen Oak Creek Canyon mit dem Auto durchqueren. Und man hat auch gesehen, die gut organisierten Teams nutzen das natürlich, um den Radlfahrer oder die Radlfahrerin einzupacken und das gleich für ein Powernap zu nutzen.
Genau, also es ist so, dass um zu verhindern, dass dieser Transfer, dass das Radrennen auch noch zu einem Autorennen wird, gibt es eine fix vorgegebene Zeit, wann man am Ende dieses Transfers weiterfahren kann. Das ist beim Ram so üblich, wenn es Autotransfers gibt. Und da hat man 30 Minuten Zeit für, glaube ich, 10 Meilen, wenn ich jetzt, bin mir nicht ganz sicher. Und dann ist das einfach das ist dann quasi eine gratis Schlafpause, weil diese 30 Minuten kann niemand Radfahren.
Ja, sozusagen ein kurzer neutralisierter Abschnitt im Rennen. Die genauen Distanzen haben wir leider nicht zur Verfügung. Das steht nur im Roadbook, das steht nicht auf der Website so genau. Aber es ist eben so, Flo, wie du sagst, neutralisiert. Flagstaff war immer so ein wichtiger Punkt. Man sagt, wenn man den vor Sonnenuntergang erreicht, es kommt dann ein sehr, sehr langer Abschnitt Richtung Monument Valley. Da geht es lang bergab. Und der Rainer Hochgatterer, mein Teamchef, viele Jahre lang hat immer gesagt, solange die Sonne noch scheint und wenn die Sonne untergeht, hast du dort immer Rückenwind. Und wenn die Sonne weg ist, wenn es dunkel ist, hört der Wind auf. Das heißt, es lohnt sich, bis dorthin ordentlich aufs Gas zu steigen, um dann den Rückenwind mitzunehmen. Und man sieht ja am Live-Tracking, kann man auch die Wetterkarte einblenden und da hat man wirklich gesehen, dass da starker Rückenwind gewesen ist. Und offensichtlich hat Lukas Kaufmann, der in Führung ist, das noch geschafft, da eine ordentliche Portion Rückenwind mit abzubekommen.
Für die Crew ist es auch richtig cool, da noch bei Tageslicht hinzukommen, also für die Crew, die gerade nicht im Pacecar ist, weil von der Strecke sieht man es nicht, aber wenn man zu dem einen oder anderen Aussichtspunkt hinfährt, sieht man den Grand Canyon. Und das ist für die Crew, die gerade nicht im Pacecar sitzt, ziemlich cool. Also da haben wir als Crew, die gerade im Wohnmobil waren, nicht im Pacecar, war ich zweimal dabei, echt einen wunderschönen Sonnenuntergang über dem Grand Canyon gehabt. Das war landschaftlich ein Highlight. Als Radfahrer hat man absolut nichts davon, weil man es von der Straße nicht sieht. Man muss ein bisschen runter von der Route.
Wir haben gestern noch einen Teilnehmer nicht vorgestellt, nämlich den Alan Jefferson. Zu dem möchte ich nur noch sagen, der ist jetzt zum dritten Mal dabei, hat beim ersten Mal aufgeben müssen, hat beim zweiten Mal gewonnen. Das war dieses Jahr, vor zwei Jahren, wo die Nicole Reist so lange gesamt in Führung war und dann kurz vor Ende Stürze gehabt hat und der Alan dann sie noch abgefangen hat. Und der ist ein Australier. Und das hat man bei der Pressekonferenz gesehen, der war typisch australisch, immer gut gelaunt, immer ein Lachen auf den Lippen. Und da hat er auch so eine coole Aussage gehabt, quasi der Job von der Betreuercrew ist, den Radlfahrer quasi so zu betreuen, dass er glücklich ist, weil ein Happy Rider ist ein Fast Rider. Und das ist auch eine sehr, sehr gute Einstellung.
Vielleicht gehen wir nochmal, also wir haben gestern eben bei Time Station 5 das letzte Update gemacht. Inzwischen sind jetzt die ersten 4 bei Time Station 11 durch und die ersten 3 sogar schon bei Time Station 13, zu dem Moment, wo wir jetzt aufnehmen. Und eben nach Cottonwood, Flagstaff, kommt das Monument Valley. Das ist zwischen Time Station 11 und Time Station 12, kommt das Monument Valley und kurz vor der Time Station 11, Kayenta, da fährt man so von der Hauptstraße 90 Grad ab ins Monument Valley rein und da habe ich echt noch so ganz stark im Kopf die Erinnerung daran, wie du am Auflieger schon ein bisschen müde, die erste Nacht ist immer die schlimmste, voll in ein Schlagloch rein und die Carbonfelge komplett hingemacht hast, aber zum Glück am Radl sitzen geblieben bist, weil das hätte echt blöd ausgehen können.
Ja, das war ein Schreckensmoment. Ich kann mich noch erinnern, das kaputte Laufradl hängt bei mir im Keller als kleine Erinnerung dran und ja, man sieht halt, was alles passieren kann. Auch der Rainer Steinberger ist ja gestürzt vor zwei Jahren und war da in Führung. Also das ist echt immer das Wichtigste. Und wir sind jetzt schon über der Zeit. Der Lukas wird sicher, auch wenn er keinen Schnitt macht, schon nervös sein. Trotzdem möchte ich noch, er nickt gerade. Trotzdem möchte ich noch ganz kurz die Zwischenstände sagen beim Mexican Head, also am Ende des Monument Valley. Das gibt uns schon ein bisschen eine Tendenz. Der Lukas Kaufmann aus Österreich ist in Führung noch einen Tag und 15 Stunden 30 Minuten. 2 Stunden 40 dahinter Jimmy Rönn und ungefähr 4 Stunden dahinter.
Also hinterm Ersten, nicht hinterm Zweiten?
Genau, 4 Stunden hinterm Lukas ist der Dominik Meierhofer und die drei sind wirklich großartig unterwegs, haben jetzt auch schon Montezuma Creek erreicht, dort sind die Abstände ziemlich gleich geblieben. Und was mir auffällt, man kann ja auch bei den Teilnehmern einzeln anklicken, dann siehst du genau die Stehzeit. Und der Lukas hat bisher noch keine längere Stehzeit gehabt. Dominik und Jimmy schon. Also es geht jetzt schon los, die ersten Schlafpausen spielen eine Rolle. Und wir werden sehen, was sie da weiterentwickelt. Wie lange der Lukas mit so wenig Schlaf auskommt, ob sie das vielleicht taktisch rentiert, dass man früher etwas mehr schlaft, das ist alles sehr, sehr spannend.
Und was erwartet uns jetzt die nächsten 24 Stunden bis zum nächsten Update? Es wird sich wohl schon ausgehen für die Ersten, den Wolf Creek Pass in Angriff zu nehmen, den höchsten Punkt der Strecke.
Ja, es geht jetzt schnell nach oben. Monument Valley liegt schon auf 2000 Meter. Auch wenn es so nach Wüste und Hitze aussieht, es ist sehr, sehr hoch. Und ja, jetzt kommt dann Temperaturunterschied enorm, Höhenunterschied enorm, große Belastung für den Körper. Und ich habe noch als Abschluss für heute 2 Nachrichten bekommen vom Lukas und vom Dominik. Und die beiden haben nämlich unsere erste Episode auch schon gehört, direkt im Rennen. Und wenn der Lukas jetzt nicht uns die rote Fahne hinhaltet, würde ich noch auf Play drucken, auf meinem schönen Mischpult. Ist in Ordnung. Hören wir uns an, was der Dominik Meierhofer uns geschickt hat.
Kann ich dazu was sagen?
Hey Christoph! Es ist so scheiße was. Aber ich lasse mich von den zwei da vorne nicht beirren. Wir fahren unseren Stiefel und das da vorne sind zwei Profis. Wir haben Amateur.
Ja, ich glaube, das ist eine gesunde Einstellung. Der Jimmy war Profi, wie er jetzt unterwegs ist, weiß ich nicht genau. Der Lukas sagt auch, dass er Profi ist und trotzdem glaube ich, dass die beiden eine gute Rivalität haben. Und ich glaube, es geht da schon ein bisschen so drum, beide aus Österreich, beide wollen vielleicht bester Österreicher werden, vermute ich jetzt einmal, und beide geben sicher ihr Bestes. Und der Lukas hat uns auch noch was geschickt und das ist direkt auch aus dem Pacecar aufgenommen worden.
Okay, wir haben jetzt gerade den Podcast von Straps gehört. Was sagst du? Was willst du denn ausrichten?
Ja, grüß dich. Danke. Danke, dass der Hammer dich unterrichtet über das RAM, mega cool. Und danke, dass du mich einbaut hast. Und ja, danke auf jeden Fall auch für die Tipps, was man im Vorfeld vom Rennen gegeben hat. Das war sehr
hilfreich. Danke, schönen Tag noch.
Und freue mich schon, bei einem Kurs zum nächsten Podcast von euch. Vielleicht bin irgendwo,
im Nirgendwo.
Ja, okay. So, wir müssen raus. Eins muss ich noch sagen. Instant Flashback, also die Stimmung im Pacecar kommt so gut rüber. Die Warnblinkanlage, die auf Dauer ist, die blinkt, die schlechte Verbindung vor zum Fahrer und das gequälte Lachen. Also ich fühle mich sofort heimisch in dem Pacecar, muss ich sagen.
Lieber Dominik, es wird bald kühler werden. Lieber Lukas, weiterhin alles Gute. Wir drücken allen die Daumen und wir hören uns morgen wieder.
Podcast-Werkstatt.